Ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. Einige habe ich ja schon mit Handschlag begrüßt, aber an der Stelle nochmal einen wunderschönen guten Morgen von hier vorne. Es war am vergangenen Sonntag. Ich sitze mit meiner Frau im Gottesdienst. Es werden Anbetungslieder gesungen. Die Texte werden vorne an die Leinwand projiziert. Und im zweiten Lied passierte es, dass schon einige aufstanden und ihre Ehrfurcht und den Respekt Gott gegenüber dadurch zeigten, dass sie aufstanden und dann zum Teil so die Hände aufhielten, um zu sagen, ich möchte von dir, Gott, etwas empfangen. Einige gingen nach links und nach rechts, da wo Platz war, um die anderen nicht zu behindern. Und im zweiten oder dritten Lied war es so, dass eine recht sichtbare Dame aufstand, genau in der Fluchtlinie, von mir aus gesehen, hin zu der Leinwand. Und plötzlich sah ich einen schönen großen Rücken, aber die Texte waren nicht mehr so richtig sichtbar. Der Dame war das gar nicht so richtig bewusst und es brauchte ein weiteres Lied, bis eine junge Frau, die mit ihrem Säugling hinter ihr saß, sie vorsichtig antippte und ein Zeichen gab, sie möge doch auch nach links oder nach rechts gehen. Und dann setzte sie sich hin, das wollte sie nicht. So etwas passiert. Aber seitdem geht mir das immer irgendwie durch den Kopf und daraus ist so eine Art stilles Gebet für mich geworden. Und das lautet, Herr Jesus, ich möchte nicht anderen Menschen im Weg stehen, um dich kennenzulernen. Irgendwie war das so. Als Beispiel, Herr Jesus, ich möchte dir nicht im Weg stehen. Und ich wünschte uns, dass das auch heute Morgen so zu unserem Wunsch wird. Ich möchte doch, dass Menschen durch mich Jesus finden. Ich möchte doch Wegweiser sein und nicht Menschen im Weg stehen. Denn was kann einem Menschen Besseres passieren, als dass er Jesus kennenlernt und über Jesus zum Frieden mit Gott kommt? Das ist doch so wichtig, denn er, Jesus, ist doch der Mittler hin zu Gott, zum Frieden mit Gott, zur Vergebung der Schuld. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit wir mit ihm in Kontakt sein können und ewiges Leben bekommen. Herr, bewahre mich, dass nicht durch meinen Lebensstil Menschen abgehalten werden, zu dir zu finden. Da ist ein Chef eines mittelständigen Betriebes, fromme Sprüche hängen in seinem Büro an der Wand, aber er regiert nach der Devise, wenn ich nicht kritisiere, dann ist das genug Lob. Verstehen wir, was ich meine? Ich habe solche Leute kennengelernt, Chefs, die immer so, wenn man was gut gemacht hat, war ja selbstverständlich. Aber wenn etwas nicht so funktioniert, wie er das will, dann macht er seine Angestellten fix und fertig. Eine Entschuldigung kennt dieser Chef nicht. Und was sagen die Mitarbeiter? Sie sagen, wenn so die Christen sind, dann will ich nicht zu diesem Haufen gehören. Und vielleicht mal den Hinweis, auch eine Familie ist ein kleines mittelständiges Unternehmen. Und hier dürfen sich die Väter einmal fragen, ob sie möglicherweise auch so wie dieser Chef im Beispiel manchmal verfahren. Wenn ich nicht kritisiere, dann ist das Lob genug. Wie jener Ehemann, der sagte, wenn ich nichts sage, dann schmeckt's. Zu seiner Ehefrau. Und genauso auch die Frauen, die Mütter, muss ich auch die Frage stellen, wie ist das, was sagen die Kinder? Du bist fromm, ja, aber sonst? Kann es sein, dass Christen, die mit dem Mund sagen, ich will alles tun, dass Menschen zu Jesus finden, Menschen für ein gesundes Glaubensleben verprellen? In diesem Reformationsjahr, letztes Jahr, wurde ja viel über die Segnungen der Reformation gesprochen. Zu Recht, denn Luther hatte ja wirklich eine wunderbare Erleuchtung, als er erkannte, allein aus Gnade werden wir gerettet. Nicht durch Werke, nicht durch irgendwelche Spenden, die wir geben, nicht durch Richtigkeiten, die wir immer wieder so leben, wie das in manchen Religionen der Fall ist, da musst du ein paar Mal niederfallen vor Allah und so. Nicht dadurch werden wir gerettet, sondern durch Jesus, allein durch die Gnade, allein durch Christus. Ich weiß nicht, ob jemand beim Luther-Oratorium jetzt in Braunschweig dabei war, da wurde uns das wieder so ins Herz gesungen, war wunderbar. Doch um diese helle Fackel der Erkenntnis ins Land zu tragen, ermutigte Martin Luther nur wenige Jahre später dazu, jene zu vernichten, sie zu ersäufen oder zu verbrennen, die diese protestantische Sicht nicht teilten. Da fragt man sich Martin Luther, wie passt das zusammen? Und auch das, was Luther über die Juden sagte, diente nicht zum Segen der Evangelisation, sondern wurde bald hier und da zur Verfolgung der Juden genutzt, schließlich auch im Dritten Reich. Und wir merken, Martin Luther war kein Heiliger, er war ein Mensch, der auch Fehler gemacht hat. Wir merken, es ist wichtig zu überprüfen, ist denn meine Überzeugung, mit der ich lebe, Christus gemäß? Ist meine Ausstrahlung ein Wegweiser hin zu Jesus oder werde ich zum im Wegesteher? Um das heute Morgen ein bisschen zu überprüfen, lese ich uns einen Text aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 12 bis 23 und fange heute mal ganz hinten an. Ich lese uns den Vers 23. Die Bibelkundigen mögen diesen Satz schon x-fach studiert haben. Er aber, so heißt es hier, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Den anderen Text lese ich gleich noch. Aber lassen wir das erst einmal wirken. Er heilige euch durch und durch. Nun, mit dem Begriff heilig wird erst einmal in der Bibel das Wesen Gottes gekennzeichnet. Gott ist heilig. Und das spricht für die Abwehr damaliger Götter und Götzen, die als unberechenbar dargestellt wurden und mit Opfergaben besänftigt werden mussten. Gott ist heilig, das steht für aufrichtig, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist gütig. Heilig steht in der Bibel im Gegensatz zur Sünde, zur Gemeinheit, zur Unreinheit und zur Verlogenheit. Und wenn nun Paulus den Wunsch äußert, dass der Gott des Friedens die Christen in Thessalonich durch und durch heiligen möge, dann heißt das nichts anderes, als dass das Dunkle, das Böse, das Verlogene, das Gemeine, das Hinterhältige im Leben der Christen, was ja noch in uns allen wohnt, überwunden werden soll. Wir kennen ja alle den Unterschied zwischen Echtholzmöbeln und Furniermöbeln. Damit mache ich mir das immer wieder deutlich, was dieser Vers hier meint. Bei Furniermöbel wurden möglicherweise Harzer Fichtenwaldabfälle zu Spanplatten erst einmal verarbeitet und es wurden ein paar Millimeter Echtholz aufgeleimt. Wir kennen das alle. Und wenn dann irgendwie eine Schramme passiert, dann kommt hinter diesem wunderbaren Furnier die Harzer Fichte zum Vorschein. Deswegen muss man gut aufpassen bei Furniermöbeln. Ne? Wenn da so eine Schramme ist, dann kommt hervor, was im Hintergrund steckt. Naja, und das lässt sich ja leicht übertragen auf unser Leben. So kann das auch in unserem Leben sein. Wer sich eine Weile in der Gemeinde bewegt, der weiß dann irgendwann, wie man fromm reden oder gar beten kann. Wie man Anerkennung bei anderen Christen findet. Aber was ist dann, wenn dir jemand doof kommt? Wenn ein Konflikt das fromme, aufgeleimte Furnier durchstößt, kommt da der alte Hass- und Rache-Lebensstil zum Vorschein, den ich seit meiner Kindheit gelebt habe? Oder die Art Jesu, mit einem Konfliktpartner umzugehen? Was kommt? Paulus macht klar, Gott will dich durch und durch verändern. Gott will, dass das ichhafte, das sündhafte Wesen ersetzt wird durch Wesensarten, die zu Gott passen, dem Gott des Friedens. Also das heißt, wenn wir Heiligung erleben, dann werden wir zu Friedensträgern, weil Gott ein Gott des Friedens ist. Und nun malt Paulus den Christen in Thessalonicher vor Augen, was das im Lebensvollzug im Detail heißt. Und ich lese von Vers 12 an. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich eben schon las. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, er wird's auch tun. Vier Aspekte will ich herausheben aus dem Text. Es ist eine Fülle, ja. Da könnte man eine ganze Woche drüber sprechen, wenn man ins Detail geht. Aber vier Aspekte. Erstens unsere Haltung zum Bösen. Da heißt es, meidet das Böse in jeder Gestalt. Hier kann man ja die Frage stellen, warum ist es wichtig, dass wir das Böse meiden? Antwort: Weil das Böse im Widerspruch zu Gott steht und Abhängigkeiten zu dem Bösen, dem Feind Gottes, herstellt. Nicht immer ist Böses gleich als etwas Böses zu erkennen. Oftmals wird das Böse erst auf den zweiten Blick erkennbar. Als sich Frau Potiphar, dem schönen Haussklaven, Josef näherte. Viele Bibelkundige werden diese Geschichte gut kennen. 1. Mosebuch, Kapitel 39. Stellte sich die Sache auch nicht sofort als brutal böse dar. Frau Potiphar war zuerst einmal sehr nett zu diesem jungen Mann. Der arme, schöne junge Kerl hat keine Familie, keine Freundin. Wer gibt ihm mal Zärtlichkeit? Jeder Ehebruch beginnt mit Freundlichkeit und netten Gesten. Man lächelt sich zu. Als dann die Frau Potiphar deutliche Angebote macht, grenzt sich Josef ab und sagt: Wie sollte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das heißt, er durchschaute diese Freundlichkeit und dieses nette Angebot von Zärtlichkeit und merkte, das ist etwas, was nicht passt. Das ist böse. Als dann die Frau Potiphar aufs Ganze geht, da flieht er sogar. Er meidet das Böse in jeder Gestalt. Flieht der Sünde, sagt die Bibel an anderer Stelle. Wie anders sähe es in unseren Familien in Deutschland aus, wenn es mehr Männer und mehr Frauen gäbe, die sich in solcher Klarheit abgrenzen würden gegenüber dem Bösen. Wie abgrundtief die Bosheit von Frau Potiphar wirklich war, kam ja dann erst allmählich zum Vorschein. Enttäuschte Gefühle, aktivierten Rachegefühle, über eine gemeine Lüge straft sie den Josef, weil der nicht mitspielt, bringt ihn hinter Gittern. Wir kennen die Geschichte. Sie lässt ihn leiden und hat daran Spaß, dass er leidet. Und da sagen wir vielleicht, nein, so gemein sind wir natürlich nicht. Okay, aber wie ist das mit den Rachegefühlen? Kennen wir das nicht? Nach einer Enttäuschung? Am liebsten würde ich dem anderen, dem oder der anderen, die Reifen zerstechen. Wie die oder der mit mir umgegangen ist. Oder ich wünsche dem oder der anderen mal so einen fetten Dämpfer. Den denke ich mir so abends, wenn ich so alleine bin im Bett, aus. Naja, es ist so. Unter Druck kommt das raus, was drin ist. Typisch bei der Zahnpasta. Ja? Unter Druck kommt raus, was drin ist. Und bei uns auch. Unter Druck kommt das raus, was an Hass und an Rache in uns noch wohnt. Genau das gleiche wie mit der Schramme, was ich eben sagte, im Furnier. Wenn das durchstoßen wird, kommt raus, was drin ist noch. Aber schon sind wir in solchen Situationen herausgefordert, mit diesem Bösen umzugehen. Als Kain Rachegedanken gegenüber seinem Bruder Abel legte, mischte sich Gott ein und Kain hört: Die Sünde lauert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Und so geht es uns eigentlich auch. Es ist wunderbar, wenn Gott sich dann in unserem Leben einmischt und wir spüren, was in uns kocht. Und da kann ich ja immer noch sagen, danke Herr, dass du mich aufmerksam machst, so bin ich. Danke, dass ich damit zu dir komme. Heilige mich jetzt durch und durch. Danke, dass du mich erinnerst. Dein ist die Rache. Ich gebe es ab an dich. Ich nehme diese Gefühle wahr. In mir ist Wut, jawohl. Das ist auch ein Gefühl, das du mir gibst. Aber hilf mir jetzt richtig damit umzugehen. Unsere Haltung gegenüber dem Bösen muss sein: Abgrenzung und Flucht. Ein zweites, unser Einsatz für das Gute. Was muss ich denn tun, um in der Heiligung voranzukommen? So könnte man die Frage stellen. Und Paulus antwortet sehr, sehr einfach: Prüfet alles und das Gute behaltet. Er kommt jetzt nicht mit einer ganzen Liste, was wir alles behandeln müssen, sondern mit einem einfachen Satz: Prüfet alles und das Gute behaltet. Der Gott des Friedens hat zum Ziel, Menschen, die mit ihm leben, zu selbstständigen, entscheidungsfähigen, geistlichen Persönlichkeiten zu machen und nicht zu Befehlsmarionetten. Das ist mir wichtig. Es geht nicht darum, dass wir als Christen Vorschriften studieren, nach Punkt und Komma dann anschließend einhalten. Das ist der große Unterschied zur Religion. Sondern, dass wir mit unserem Herrn leben. Und wenn wir mit ihm leben, dann macht er uns zu entscheidungsfähigen Persönlichkeiten. Gott will keine Sklaven. Heiligung zielt auf Mündigkeit im Glauben. Ist uns das deutlich? Gott gibt seinen Leuten, die Jesus angenommen haben und ihm folgen wollen, seinen Heiligen Geist und gibt ihnen die Bibel, die vom Geist Gottes getränkt ist und sagt, prüfet, das Gute behaltet. Wenn ich mit meiner Frau manchmal zum Einkaufen gehe, dann freue ich mich immer über die Sessel, die für die Männer dort stehen. Ja, kennt ihr das? Da setze ich mich gerne rein. Und ich lasse mir dann auch gefallen, dass man einen Kaffee geboten wird. Aber dann stehe ich auch oft auf. Und wenn meine Frau die Kleiderbügel da so transportiert, dann komme ich mit. Und ich gehe dann manchmal an einen anderen Ständer und dann schaue ich mir dies und jenes an. Oh, eine schöne Jacke oder ein Blazer. Aber brauche ich meiner Frau gar nicht zeigen. Eine Bluse sieht gut aus, aber muss ich meiner Frau auch nicht zeigen. Und dann ziehe ich was raus und denke, das könnte ihr gefallen. Und dann zeige ich sie, Mensch, wo hast du das gefunden? Kennt ihr das? Naja, wenn man mit jemandem eine Weile zusammenlebt, dann kennt man seinen Geschmack, dann weiß man, was dem anderen gefällt. Und dann weiß man, was dem anderen überhaupt nicht gefällt. Und so sortiert sich vieles für mich als Ehemann, sodass ich vieles nicht anbiete. Und mir wird es aber zum Beispiel, was Paulus hier meint, prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn ich mit meinem Herrn lebe und sein Wort immer wieder studiere, dann kriege ich ein Gefühl dafür, was dem Herrn gefällt und was nicht. So meint das Paulus wohl. Prüfet alles, das Beste behaltet. Und dann bringt Paulus einige Sachen zur Sprache. Gleichsam wie Beispiele, was dem Gott des Friedens gefällt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Jagt dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Haltet Frieden untereinander. Christen sind Friedensstifter. Sollen wir sein? Und wenn wir es nicht sind, dann ist da etwas, was wir lernen dürfen. Und wo der Herr uns durch und durch heiligen möchte. Das ist ja das Wunderbare, dass wir als Christen bis zu unserem Ende, wenn der Herr uns dann irgendwann abruft, bis zum Ende Schüler sind. Und Schüler machen Fehler, aber wichtig ist, dass die Schüler bereit sind, Lehre anzunehmen. Das ist ja wichtig. Woran also kann man geheiligte Persönlichkeiten erkennen? Unter anderem daran, dass sie sich um ein friedliches Miteinander bemühen und Brücken zum Frieden bauen, wo immer sie können. Ein drittes, unsere Einstellung zu den Ereignissen des Alltags. Da ist es, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Heißt das, dass ich fröhliche Gesichtszüge trainieren muss? Lächeln, wenn mir zum Heulen zumute ist? Danke sagen, wenn mir jemand eine Beule ins Auto gefahren hat? Habe jetzt gerade so einen Bericht gesehen über das Personal, das auf diesen Traumschiffen arbeitet. Und da wurde mal gezeigt, wie dieses Personal unter Deck ihren Bereich hat, da dürfen sie sich geben, wie sie sind. Und dann gibt es da eine Tür Da steht irgendwas drauf und jetzt begegnen sie unseren Gästen. Und dann haben die Aufgabe zu lächeln. Das ist Vorschrift. Freundlich zu sein, das ist Vorschrift, egal wie es dir geht. Vorher dürfen sie eine Flappe ziehen, ja, aber dann müssen sie lächeln. Ist es das, was ich lernen soll als Christ? Meint Paulus das? Nein, nein, Paulus spricht hier von Auswirkungen eines neuen Lebensstils, der vom Glauben an die Treue Gottes und die Gegenwart Jesu geprägt ist. Beispiele. Ich gehe spazieren. Ich freue mich an der Natur und ich bete still oder auch laut, weil ich vielleicht alleine bin. Danke, Herr, für diesen Augenblick, für diesen Sonnenaufgang oder für diesen Sonnenuntergang, für diesen Vogel, für das Zwitschern, für diese frische Luft. Ja, seid dankbar in allen Dingen, heißt es ja. Oder ich sitze im Auto, ein Problem geht mir durch den Kopf, ich bete und sage, Herr Jesus, du weißt, was mir durch den Kopf eilt. Hilf mir, eine gute Lösung zu finden. Und das meint wohl Paulus, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Also zum Beten, da brauche ich doch nicht irgendwo jetzt einen sakralen Raum und dann noch ein Kreuzchen irgendwo, sondern ich kann überall beten. Betet ohne Unterlass. Das ist das Wunderbare, dass wir als Christen noch nicht mal die Hände falten müssen, um zu beten, sondern ich kann einfach sagen, Herr Jesus. Und das ist der Einstieg für ein Gebet. Oder Vater im Himmel. Das ist der Einstieg für ein Gebet. Oder ich muss zum Arzt. Danke, Herr, dass ich in einem Land lebe mit einer wunderbaren medizinischen Versorgung. Gib dem Arzt jetzt Weisheit bei der Untersuchung und der Verordnung von Medikamenten. Im Gebet wird unser Vertrauen zu Gott erneuert und ganz nebenbei formiert sich in uns eine andere Haltung zu den Ereignissen des Lebens. Wenn ich Ereignisse mit Dankbarkeit zur Kenntnis nehme, reagiert meine Seele mit Freude. Wenn ich aus Sorge ein Gebet mache, kann ich Probleme mit größerer Gelassenheit angehen und das schafft Heiterkeit. Und irgendwann geht das dann auch über in unser Gesicht. Da muss ich nicht trainieren, jetzt muss ich lächeln, weil ich jetzt in die Gemeinde gehe, sondern es wird etwas, was von innen nach außen kommt. Und wenn ich als Christ glaube, dass alles aus der liebenden Hand meines Gottes kommt und dass alles, was mich trifft, an ihm vorbei muss, kann ich dankbar sein in allen Dingen. Danke für das Gute und das Schöne und danke, dass du auch in den Schwierigkeiten meines Lebens einen Weg hast und dass mir alles zum Besten dienen muss, weil ich zu dir gehöre. Und jetzt noch in Kürze etwas zu viertens, unsere Bereitschaft zur Korrekturannahme. Da heißt es ja in Vers 12 und Vers 14, wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht und so weiter. Da könnte man ja was sagen, eben haben wir gehört, Gott möchte uns zu selbstständigen Persönlichkeiten machen. Wie passt das zusammen? Jetzt soll ich schon wieder hören und ermahnt werden und so weiter. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, ich sage, es ist Ergänzung. Der Gott des Friedens gibt uns Menschen zur Seite, die uns beistehen. Beispielen, wenn uns das Gewissen zu schaffen macht und es uns in Unfrieden hält. Gibt es die Entlastung durch Beichte? Ich war jetzt zum Willow Creek Kongress in Dortmund. Vielleicht haben Sie gehört, dass das so ein Highlight der Christen in den letzten Tagen war. 12.000 Leute waren dort in der Westfalenhalle. Und ich hatte zusammen mit meiner Frau die Aufgabe, einen Stand für die Klinik da nun aufrechtzuerhalten. Aber nebenbei habe ich so ein Beispiel aufgenommen, und zwar ein Amerikaner erzählte von einer Studie mit Affen. Ihr wisst ja, dass da manches auch Schlimmes passiert ist, gerade in den USA mit den Affen, die da irgendwelche Abgase einatmen mussten. Aber das ist ein anderes Beispiel. Da hat man einen Affen in einem Käfig unter Stress gesetzt, hat ihm Angst gemacht und so weiter und hat dann die Stresshormone gemessen. Und die gingen natürlich furchtbar hoch, weil der Affe war allein. Und nach einer Weile hat man einen befreundeten Affen in diesen gleichen Käfig gebracht. Also die beiden, die kannten sich vorher und das waren Freunde, ne? Und dann hat man einen Augenblick später den gleichen Affen wieder zur Blutprobe genommen und hat erneut die Stresshormone gemessen und siehe da, die waren plötzlich ganz weit unten. Und in diesem Vortrag wurde dann deutlich gemacht, wir brauchen alle einen Affen in unserer Nähe. Verstehen wir, was wir meinen, was gemeint ist? Wir brauchen Menschen um uns, mit denen wir vertraut umgehen können, die uns gerade in Lebensproblemen nahe sind und die uns helfen, auch zum Teil das zu übersetzen, was wir im Augenblick vielleicht von der Bibel her nicht so übersetzen können, weil wir so betroffen sind. Das ist es doch, was Paulus hier anspricht, ja? Dass wir die Möglichkeiten, die Gott uns bietet, indem er uns Brüder und Schwestern zur Seite stellt, annehmen. Die Hilfe, das haben wir heute Morgen eigentlich schon auch gehört, wird nur wirksam, wenn wir sie annehmen, wenn wir hören. Und dann sollen wir auch für die anderen da sein. Natürlich heißt im Klartext, übernimm Verantwortung für deinen Glaubensbruder und deine Glaubensschwester. Sprich behutsam mit ihm und mit ihr, wenn du siehst, dass er oder sie Wege geht, die sein oder ihr Leben kaputt macht und Gemeinschaft zerstört. Biete Rat und Hilfe an und wenn du siehst, dass jemand wenig Mut hat, wichtige Entscheidungen zu treffen, weil er kleinmütig ist, dann ermutige. Das ist alles, was hier in unserem Text steht. Ich komme zum Schluss. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Treu ist er, der euch ruft, heißt es auch da. Er wird es auch tun, das heißt doch, Gott ruft und lockt. Nicht nur zu einem Leben in Orientierung an ihm und an seinem Wort, sondern wenn wir uns auf den Weg machen, dann gibt er die Kraft und das Gelingen durch seine geheimnisvollen Segnungen dazu. Da sind wir nicht allein, sondern er spendet die Kraft, diesen Weg zu gehen. Gott segne uns bei diesem Weg der Heiligung. Amen.